Treffpunkt, präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Kurt Pelda. Er ist der bekannteste und erfahrenste Kriegsreporter von der Schweiz. Kurz bevor er wieder einmal in die Ukraine geht, mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
І повзелі не в учобу, і горкочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчити. Хвиля радісну плюскоче, та листиться до чумна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб робив, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тоже не знаю, хвиля носить, буря реве. Скали грозять, надють, просять, к собі береги мене. Тут думать, що тут жити, що питатися про ці. Нині жити, завтра гнити, нині страха, завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, як їм дам трем. А в кінці мене цілого знов до себе відбере. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб робив, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тоже не знаю, хвиля носить, буря реве. Скали грозять, надють, просять, к собі береги мене.
Bei mir ist der Kurt Pelda nicht zum ersten Mal. Der Krieg ist im 5. Jahr in der Ukraine, geht weiter, ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden, weil Journalisten wollen immer etwas Neues und nicht etwas Altes. Aber der Krieg mitten oder am Rand von Europa, je nachdem, wie man es anschaut, der geht weiter. Danke vielmals, dass du gekommen bist, Kurt. Wer bist du vielleicht für die Leute, die das nicht genau im Detail kennen? Wie viel die Reise ist das in die Ukraine?
Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht genau. Ich schätze etwa 27. Ich müsste die Stempel zählen im Pass. Und ich bin ein Journalist von Schweiz heute. Also, das ist echt TH Media, ist der Verlag.
Das ist ein neues Portal.
Wir haben ein neues Portal. Also, jetzt ist es ein bisschen, ein bisschen journalistischer, Schweiz heute. Und ich reise seit dem Februar 2022 regelmässig in die Ukraine.
Und du gehst aber dort an als Journalist, aber auch als Helfer. Du willst der Ukraine Unterstützung bieten und da fragt man sich, geht das zusammen?
Ja, das geht in dem Fall sehr gut zusammen, weil ich als Vertreter von einem relativ kleinen, also internationalen, relativ kleinen Schweizer Medium hatte ich gar keine Chance, an die Leute heranzukommen und überhaupt in Frontnähe zu kommen. Ich sehe auch, dass andere Journalisten von viel grösseren Medien fast nie mehr in Frontgebiet kommen. Es ist auch gefährlich geworden. Und dadurch, dass ich dann dort an Ambulanzen bringe, Generatoren, was weiss ich, Babyfood haben wir relativ viel gebracht, aber auch in Frontgebiet, nicht irgendwann in den Westen, öffnen sich die Leute mehr, sie helfen mehr, sie zeigen mehr die guten Wege, die sicheren Wege und sie bringen mich manchmal auch wirklich so ins Kampfgebiet.
Und dort fühlst du dich auch wohl, weil du bist von Afghanistan eben bis zur Ukraine, glaube ich, etwa 20 Konflikte aktiv dabei gewesen. Was erwartest du jetzt? Hast du schon einen Plan, wo du genau hin willst?
Also ich fühle mich wohl in der Ukraine, aber im Kampfgebiet ist es einfach wirklich gefährlich und immer die Vorsicht von diesen Drohnen, also vor allem wenn man Auto fährt, sieht man ja nur vorne raus. Man sieht nicht, ob eine Drohne von hinten kommt. Es gibt Drohnen, die lauern am Wegrand.
Und wenn wirklich?
Ja, das gibt es. Ja.
Die liegen am Boden?
Ja, das können die kabelgesteuerten Drohnen. Die brauchen sehr wenig Batterie. Die können dann stundenlang dort warten, neben der Strasse oder auch manchmal neben einem Netztunnel, wo es ein Loch hat, und dann fliegen sie rein, wenn sie ein Ziel sehen.
Und machen die das von alleine oder werden die immer noch irgendwie gesteuert von jemandem, der vor einem Bildschirm sitzt?
Also die Die Kabelgesteuerten, die werden natürlich von einem Pilot gesteuert. Aber es gibt mittlerweile funkgesteuerte Drohnen, die von einem Pilot ins Zielgebiet geflogen werden und dann dort entweder weist der Pilot das Ziel zu und dann verfolgt die Drohne das Ziel selbstständig. Oder es gibt auch schon solche, die ins Zielgebiet geflogen werden und dort selbstständig nach Ziel suchen und die angreifen.
Also die Kriegsführung hat sich total verändert seit am Anfang. Aber jetzt reden wir noch über die andere Seite, nämlich die Helfer. Was bringst du das mal in die Ukraine?
Voraussichtlich 3 Autos, also 2 Pickups, ein Transporter. Aber es ist immer noch unklar, ob ich genügend Fahrer habe und in welchem Zustand die Autos sind.
Und für was braucht man denn die Räder?
Das kann ein verwundeter Transport sein, das kann eine Evakuation von Zivilisten. In den Frontgebieten hat es immer noch häufig alte Leute, die denken, ja, wir würden eigentlich lieber zu Russland gehören und die wollen dann warten auf die Russen und irgendwann mal merken sie, dass das einfach viel zu gefährlich ist. Und dann muss man sie, dann müssen sie freiwillig, evakuieren, riskieren ihr Leben und dann braucht es einfach auch ein gutes Auto.
Und dann hat es zu wenig solche Auto. Ist immer noch Mangel vorhanden?
Der Mangel ist da, weil so viele Autos von Drohnen getroffen werden. Zivile, militärische, Sanität, Feuerwehr spielt gar keine Rolle. Die Russen greifen alles an.
Du hast mir in einer früheren Sendung mal erzählt, dass es gar nicht einfach ist, Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen, weil die Bürokratie schlägt dort dazu. Was erwartest du das mal?
Es hat sich ein bisschen verbessert. Also man hat das elektronisiert. Also es ist jetzt digitaler. Ich werde jetzt auch nicht immer verhört. Ich bin die etwa 3 Mal von, ich weiss nicht, vom Geheimdienst oder der Polizei verhört worden.
Hätte ja auch ein Spion sein, oder?
Gut, das hätte ich aber schon seit vor 5 Jahren können sein. Und jetzt plötzlich ist man auf die Idee gekommen, wir können wirklich schikanieren an der Grenze. Das ist jetzt aber schon ein paar Reisen zurück. Die letzten Reisen sind unproblematisch gewesen. Aber es gibt halt immer noch Fälle, wo Zöllner Bestechungsgelder verlangen.
Und? Hast du schon gezahlt?
Ich nicht, aber wir haben einmal einen Spediteur beauftragt. Und wie der dann angekommen ist, hat der Fahrer erzählt, dass er ist erpresst worden. Und zwar genau mit dem Babyfood, von dem ich geredet habe. Da sind ein paar Kisten, sind 10 Tage abgelaufen gewesen. Und dann hat der Zöllner den Lastwagen nicht durchlassen wollen, oder? Dabei, wir verteilen das ja nicht Kinder denn, sondern wir geben das Erwachsenen, das, was abgelaufen ist. Und am Schluss ist das nur offensichtlich möglich gewesen mit einem Bestechungsgeld.
Aber wie ist das überhaupt mit der Korruption? Man hört immer wieder von Fällen, auch ganz aus dem Kreis und ganz aus der Nähe von Zelensky. Wie hat sich das entwickelt? Es hat ja vor einem Jahr oder zwei, hat er ja noch ein neues Gesetz machen und Korruption zurückdämmen. Hat dann öffentlichen Protest gegeben, hat das Gesetz müssen zurücknehmen. Wie interpretierst du die Situation im Moment in der Ukraine in Bezug auf Korruption?
Ich glaube, das ist immer noch etwa gleich. Also es gibt ja die kleine Korruption, eben so einen Zöllner, der irgendwie 40, 50 Franken will. Und dann gibt es die grosse Korruption bei Rüstungsaufträgen, bei Strassenaufträgen. Das ist dann natürlich so ein bisschen in der Umgebung von Zelensky. Da kommen auch immer wieder Skandale raus. Auch gerade jetzt wieder, vor 2-3 Wochen, ist wieder etwas Neues rausgekommen. Und
Kann er denn nichts dagegen machen oder will er das nicht?
Ich bin mittlerweile überzeugt, dass er das nicht will, weil er will seine Buddies, seine Freunde will er in wichtige Positionen helfen, auch wenn die vielleicht überhaupt nichts können, wie der neue Chef vom Auslandsgeheimdienst. Dann werden die einfach in diese Positionen gehievt und dort können sie sich bereichern.
Aber das ist ja verheerendes Urteil.
Absolut ist das verheerend, aber man muss es auch ein bisschen im Kontext anschauen. Also die Ukraine ist von rund 180 Ländern auf Rang 104, also schlecht, und Russland ist auf Rang 157, also fast ganz am Ende, unten.
Und Russland ist ja früher natürlich in der Ukraine gewesen und die Traditionen kommen von dort, oder?
Ganz genau. Also es ist natürlich so ein bisschen die Sowjetbürokratie, die ist auch unglaublich kompliziert. Und je komplizierter etwas ist, desto grösser der Anreiz, kürzere Wege zu schaffen, indem man halt jemanden besticht.
Aber ist es für den Zelensky nicht das Problem auch international, dass er so ein Image bekommt, dass er genau so eine Haltung einnimmt?
Ja, natürlich. Also ich verstand auch nicht, warum er da nicht nur mehr diplomatisch hintendurch Druck macht, sondern auch ganz klar sagt, hey, wenn es so weitergeht, dann sperren wir gerade da. Die nächste Milliarde, die kriegen wir erst, wenn er das und das und das machen. Und es muss, der Westen, insbesondere Europa, müsste auch eine Namensliste von Leuten Zelensky präsentieren. Wenn die Typen und Typinnen bei dir in der Regierung sind, dann kriegst du
keine Ahnung. Also kennt man denn die? Also ich meine, eben, das sind also sein engster Berater, Jermak ist ja unter anderem in diese Kategorie gefallen. Hat man denn das vorher gewusst, dass der auch korrupt ist?
Das hat man lange Zeit vermutet. Und es ist ja immer eine Ansammlung von Macht, das führt zu Korruption. Also Macht, komplizierte Bürokratie, oder? Und dann versucht man das abzukürzen und einer hat dann alle Macht und kann das irgendwie organisieren, dass es ein bisschen einfacher wird und dass man da ein paar Prozent abgibt und dort irgendetwas. Und eben, der Jermak, bewiesen ist es nicht, er ist angeklagt, aber so wie ich das einschätze mit der Justiz in der Ukraine, also es ist immer noch der Generalstaatsanwalt, auch ein Buddy vom Zelensky, der dann am Schluss müsste Anklage heben und einen Prozess führen. Und das passiert in den grossen Fällen eigentlich so gut wie nie.
Und wie reagiert da die ukrainische Bevölkerung? Nehmen die das hin? Wir haben es immer gehabt. Also geht es jetzt so weiter? Oder haben die wirklich Forderungen? Wir wollen jetzt ein Teil von Europa sein, wir wollen in die EU gehen und dann müssen wir eine gewisse Ordnung haben in unserem Land.
Also viele Leute sind total frustriert mit der Regierung von Zelensky. Generell, es ist ein extremes Misstrauen gegenüber dem Staat. Das ist nicht neu, das ist schon vorher gewesen. Aber wenn man natürlich während einem Krieg, während dem zigtausende von Soldaten umkommen an der Front, noch Zeit die Freiheit hat, sich zu bereichern, die Frechheit hat, sich zu bereichern, das ist natürlich, also die Leute hassen die Politiker, die weiterhin sich so aneignen.
Ich rede da mit dem Kurt Pell da, wir reden weiter über die militärische Situation und natürlich eben auch die politische Situation. Der erste Song, den wir gehört haben, war ein ukrainischer Song.
Ganz genau, ja.
Und was kommt als nächstes?
Almost Cut My Hair von Crosby, Stills, Nash & Young.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way.
Bei mir ist der Kurt Pell da, bevor wir jetzt über die militärische Situation reden, noch etwas anderes, was in deinem Bereich hineingeht. Wie ist eigentlich die Hilfsbereitschaft in der Schweiz? Am Anfang war es ja gross, alle waren entsetzt, der Krieg, der Angriff von dem brutalen russischen Bär auf das viel kleinere Land Ukraine. Aber eben, es hat sich abgenutzt. Und wie erlebst du das im 5. Kriegsjahr?
Also im Sommer gibt es immer ein bisschen weniger Spenden wie im Winter, aber ich würde schon sagen, gerade das letzte Jahr, wo ja ein Horrorjahr war für die Ukraine, weil der Trump an die Macht gekommen ist, keine Hilfe mehr aus den USA und dann wirklich der strengste Winter von diesem Krieg, das hat die Spendenbereitschaft wieder erhöht. Also wir konnten Schlafsäcke bringen, Generatoren, Inverterbatterien, also wir haben so viele Spenden gehabt jetzt im Winter wie noch nie zuvor. Wir sind ganz klein, oder?
Wer sind ihr überhaupt? Kannst du mir den Namen sagen?
Swiss U-Aid heissen wir. Wir sind ein kleiner Verein. Wir haben etwa 300 bis 400'000 Franken Spenden pro Jahr. Aber wir kriegen sehr viele auch Sachspenden. Wir sind steuerbefreit, von der Behörde anerkannt als gemeinnützig. Und wir arbeiten natürlich alle ehrenamtlich. Das heisst, wir sind sehr günstig. Unsere Verwaltungskosten sind so im Bereich 3-4%.
Also, reden wir über die militärische Situation. Hat sich ja verändert. überraschend für viele, oder? Donald Trump vor einem guten Jahr hat er gesagt, you have no cards im Oval Office am Zelensky. Und mittlerweile sieht das ganz anders. Und erzähl mal, wie beurteilst du das?
Also ich muss doch ein bisschen schmunzeln, weil ich sage seit dem Beginn des Krieges, dass Russland den Krieg nicht gewinnen kann und nicht gewinnen wird. Und natürlich, also letztes Jahr habe ich zeitweise zweifelt an diesen Prognosen, weil es hat schlecht ausgesehen. Aber was dann überraschend kam, ist eigentlich, dass die ukrainische Rüstungsindustrie, die haben natürlich jetzt jahrelang investiert, ausprobiert, die haben dann plötzlich ihre Produkte nicht nur auf den Markt gebracht, sondern wirklich auch im Feld getestet und verbessert und setzen die jetzt zu Hunderten ein, also vor allem die Mittelstreckendrohnen, auch Langstreckendrohnen, und das tut den Russen richtig weh. Das hat jetzt noch nicht direkt viel mit der Situation an der Front zu tun.
Aber an der Front, dort hat sich ja in den letzten Monaten kaum etwas verändert, oder?
Das ist natürlich für die Ukraine sehr gut, weil die Russen kaum noch vorankommen und an weiten Teil von der Front nicht mehr die Initiative haben. Die Russen haben die Initiative noch im Donbass, also dort, wo sie wollen, die letzte Festungsstätte von den Ukrainern im Donbass erobern. Dort haben sie immer noch die Initiative, rücken auch vor.
Aber schaffen sie das? Also ich meine, dort ist ja der grosse Rüstungswall von den Ukrainern aufgebaut worden. Und kann man da in der Zeit von Drohnen, oder muss man den überhaupt noch nutzen, das, was man aufgebaut hat, also die Panzersperre und alles andere, nachdem jetzt ja gar keine Panzer mehr kommen, oder? Kommen noch Panzer?
Kaum, aber die grossen Stellungen sind eigentlich hinter dem Donbass, also die neuen. Was die Städte im Donbass schützt, sind ältere Verteidigungssysteme, und die sind vor allem auch jetzt gegen Infanterie und gegen Infiltrationen. Die sind schwierig zu überwinden, aber man kann sie überwinden, aber man setzt sich dann natürlich auch Angriff durch Drohnen aus, und das funktioniert recht gut. Die Ukrainer wollen, also es ist eine brutale Statistik, aber sie wollen die Todeszahl, die Opferzahl von den Russen pro erobertem Quadratkilometer von etwa 130 auf 200 aufdrücken, damit die Gebietsgewinne von Putin halt immer blutiger und blutiger
werden. Aber ist das etwas, was Putin beeindruckt oder nicht? Offenbar nicht. Man redet ja davon, er will jetzt eine neue Massenaushebung machen, Mobilisation, und Zelensky redet von 300'000 mehr Soldaten an der Front. Also es scheint, wie wenn der Nachschub auf der russischen Seite unermesslich ist.
Ja, aber für das muss er eben mobilisieren, und das hat sich der Putin bis jetzt eigentlich, ausser im Herbst 2022, hätte er das nicht wollen, weil das unpopulär ist. Da könnte er innenpolitisch echte Probleme bekommen. Und die Tatsache, dass er das jetzt in Betracht zieht, zeigt eben, dass die Verluste so hoch sind, dass er nicht mehr genügend Rekruten hat. Das sind alles Söldner im Moment bei den Russen. Also die werden gut bezahlt. Sie leben auch nicht lange, also man muss sie nicht lange bezahlen. Aber das lenkt nicht mehr, um die Angriffswelle fortzusetzen.
Ist nicht so, dass die Verteidiger automatisch einen Vorteil haben gegenüber den Angreifern?
Natürlich. Und vor allem, wenn man solche Stellungen hat. Also die Ukrainer haben diesen Vorteil schon seit langem. Das ist völlig klar. Die Russen haben auch nicht so wahnsinnig viele Soldaten in der Ukraine. Also man schätzt so 700'000-800'000. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man denkt, dass die Front etwa 1'200 Kilometer lang ist. Also 300'000 zusätzliche Soldaten wären natürlich, das wäre hart für die Ukraine. Auf der anderen Seite bin ich aber, oder habe ich Zweifel, ob in der Zeit, wo Drohnen eben der Nachschub immer mehr Angriffe weit hinter der Front, ob die 300'000 zusätzlichen Soldaten überhaupt an der Front könnten versorgt werden.
Also an der Front passiert relativ wenig. Anders ist die Terrorangriffe der Russen gegen die ukrainische Bevölkerung, die gehen weiter. Die Ukrainer haben keine Luftverteidigung mehr gegen Raketen. Terror gegen die Bevölkerung von der grossen Stadt von Kiew über all die anderen. Und wie ist das eigentlich für die Bevölkerung, wenn sie weiss, wir können gar nicht geschützt werden von unserer Regierung, weil die Patriots werden nicht mehr geliefert. Amerika braucht die selber oder hat die selber verbraucht im Irankrieg. Und wahrscheinlich gibt es da in näherer Zukunft, oder sag du mir, vielleicht weißt du anders, keine Möglichkeit für die Ukraine, Abwehr gegen die ballistischen Raketen zu haben.
Also früher oder später werden die Ukrainer ihre eigenen Abwehrraketen haben. Es gibt auch Konkurrenzmodelle aus Südkorea, aus Europa.
Eben, aber Südkorea Korea ist ein erstaunlich. Haben die schon geliefert?
Nein, die wollen glaube nicht, weil sie Angst haben, dass dann Nordkorea eskaliert. In meinen Augen ist das ein grosser Fehler, weil Nordkorea eskaliert ja auch in Russland, schickt Soldaten, schickt Waffen. Aber es gibt natürlich immer Abwehrmöglichkeiten. Man vergisst die einfachsten Abwehrmöglichkeiten, nämlich sich zu tarnen. Das ist ganz wichtig für Raketenangriffe, also dass die Rüstungsindustrie sich eben dezentral organisiert, unter der Erde, kleine dezentrale Werkstätten, wo einzelne Teile bauen und die werden dann irgendwann zusammengebaut. Also nicht irgendwelche riesigen Fabriken. Und
aber
für die Zivilbevölkerung muss halt einfach in Schutzräume und in die U-Bahn-Stationen.
Aber wie ist denn das? Eben die U-Bahn-Station. Bist du dort mal selber schlafen? Weil das ist jetzt über 4 Jahre her, wo man sieht, wie die da kleine Zelte aufbauen oder einfach Schlafsäcke haben. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Bevölkerung so fast eben schon bald einmal 5 Jahre unter solchen Umständen lebt. Und man fragt sich, wie gehen die mit dem um?
Also man muss einfach ein bisschen Zahlen anschauen. Das ist ja vor allem in Kiew. Kiew, die Hauptstadt, hat 3 bis 4 Millionen Einwohner und bei so schweren Raketenangriffen gehen um die 50, maximal 60'000 Zivilisten in die U-Bahn rein. Also ein kleiner Prozentsatz.
Aber die sind geschützt?
Ja, das ist dann schwierig. Also meine, die sind zum Teil 100 Meter oder noch mehr. Also meine, die sind unglaublich tief.
Und alle anderen?
Die haben je nachdem Keller und viele Leute, also auch, ich gehöre auch zu denen, ich gehe nie in einen Schutzraum. Einfach nie, aus Prinzip nicht. Ich bin auch in Israel nicht. Ja, ich lasse es drauf
an. Du musst sagen, Putin, mich triffst du nicht.
Nein, ich suche mir eigentlich immer einen Schlafplatz an, aus, wo entweder irgendein dezentral ist, irgendwo, wo wahrscheinlich keine Raketen einschlägt, oder wenn ich jetzt irgendwo im Stadtzentrum bin, ich wähle mir ein massives Gebäude aus und schaue, dass ich ein Zimmer habe im ersten Stock und nicht gerade im fünften oben.
Aber viele Leute wohnen eben im Fünften.
Natürlich, ja, ja. Für Zivilisten ist das eine schreckliche Sache.
Aber wie gehen die jetzt mit dem um? Weil das dauert schon so lange und man kann sich gar nicht irgendwie vorstellen oder reindenken, die Psyche von diesen Leuten, die kein Ende vielleicht auch sehen von dieser Situation. Oder immer wieder heisst es noch grössere Angriffe mit diesen Überschallraketen, die da auf Kiew abregnen.
Ja, das ist eine absolute Katastrophe. Aber die Leute haben sich irgendwie daran gewöhnt. Sie machen es auch ein bisschen wie die Israeli. Oder auch in Israel hat nicht jeder einen Keller. Die haben dann halt im Zentrum vom Haus, vielleicht neben einem Liftschacht, haben sie nochmal so einen Schutzraum, wo einfach, man schützt sich davor, dass nicht Splitter durch die Fenster reinkommen. Also es ist blöd, in der Nähe von den Fenstern oder von Türen zu schlafen. Also geht man ins Badzimmer, man geht in den Korridor und schläft dort. Also das machen mittlerweile sehr, sehr viele Leute. Also dass sie einen Schutzraum einfach ein paar Meter entfernt haben, aber natürlich, wenn das ganze Haus zusammenbricht, nützt das nicht.
Schlimm war immer der Winter und der letzte Winter, wo du gesagt hast, ja, kalt und die grossen Angriffe. Man hat jetzt Angst auf den nächsten Winter. Wie ist man da vorbereitet? Eben, wenn noch mehr von diesen ballistischen Raketen kommen und immer noch keine Abwehrraketen zur Verfügung stehen.
Also es ist wirklich interessant, durch die Ukraine zu fahren und die Transformatorenstationen zu sehen, also dort, wo die Hochspannung aber transformiert wird, sodass das in Städte, in Dörfer geleitet werden kann. Bei uns sind die ja völlig frei. Also jeder sieht das. Und in der Ukraine war das am Anfang des Krieges auch so gewesen. Und heute haben sie Netze aufgespannt, riesige Betonbunker gebaut. Also das sind für eine Transformatorenstation sind zum Teil 4, 5 riesige Baukräne bauen, also helfen, mit riesigen Betonbunker aufzubauen, um die Transformatoren, die ja super teuer sind, und auch nicht so leicht zu ersetzen, um die zu schützen. Also es gibt immer irgendeine Möglichkeit, sich zu schützen, sei das aktiv oder sei das passiv. Im Moment können die Ukrainer nicht so viel aktiv machen, aber mit diesen Schutzmassnahmen versuchen sie das Schlimmste zu verhindern.
Aber eben, wie lange wird das gehen, bis da ein Ersatz ist für die Patriots, die offenbar ausgegangen sind? Amerika wird die nicht mehr liefern, nicht einmal gegen Geld, auch nicht über die Europäer offenbar, weil sie selber zu wenig haben. Und die Europäer bauen eben auch ein solches System. Auch die Ukraine will so etwas bauen. Aber da hört man natürlich interessante Sachen, weil Patriot, das ist so ein komplexes System. Das ist so gross, so etwas zu machen. Das hat, glaube ich, Jahrzehnte gebraucht, bis die Amerikaner so etwas angebracht haben. In welchem Zeitraum wollen denn da die Ukrainer etwas bringen?
Also die Ukrainer machen das nicht allein, sie machen es zusammen mit den Europäern. Ich glaube, das Projekt heisst Freya. Und ich glaube schon, dass man das sehr viel schneller kann machen kann wie die Amerikaner. Also Patriot ist ja eigentlich ein uraltes System. Und es ist natürlich auch von der traditionellen Rüstungsindustrie, die sehr hohe Margen hat und wo eine eine Monopolstellung hat. Ich denke, die Ukraine wird dann etwas Einfaches machen, etwas nicht so effizient vielleicht, aber sie werden etwas anbekommen, wie sie mühen. Und das ist der Druck, den die Ukraine haben. Das können wir eben nicht verstehen. Wenn man um sein Leben kämpft, wird man kreativ. Und dann kriegt man auch so Sachen wie Korruption und so. Das kann man irgendwie umgehen. Oder man findet einen Weg. Und das haben jetzt die Ukrainer 4-5 Jahre lang gut gezeigt. Ich bin da optimistisch, dass sie innerhalb von 1-2 Jahren etwas
machen. Aber da gibt es einen Namen, der aufgepoppt ist. Der Name vom Verteidigungsminister Fedorov, der gestanden ist, genau für Digitalisierung, Drohnen und moderne Militärtechnologie, die vom Zelensky abgesetzt wurde. Es hat Protest gegeben, hat aber offenbar nichts genützt, im Gegensatz zum Korruptionsgesetz, das er dort rechts und quer gemacht hat. Er ist abgesetzt geblieben und ist offenbar eine wichtige Figur in der Ukraine. Er hat jetzt sogar gefordert, dass es Wahlen muss noch geben im Krieg. Wie beurteilst du da den ganzen Kampf um den Fedorov und Zelensky?
Also die Protestbewegung hat durchaus einen Erfolg gehabt. Nicht, dass der Fedorov wieder Verteidigungsminister geworden wäre, aber endlich die Entlassung vom Oberkommandierenden der Streitkräfte, General Sirski, der wirklich ein Hindernis war für eine moderne Kriegsführung, auch für sagen wir mal, eine humanere Kriegsführung, human gegenüber den eigenen Soldaten, nicht gegenüber den Angreifern. Also das ist ein Riesenschritt, dass da jetzt jemand jünger ist, der das anders macht. Aber dass der Fedorov gegangen ist, das ist nicht mehr durch einen schweren Schlag, auch wahrscheinlich für Korruptionsbekämpfung, weil er hat Korruption schon auch bekämpfen. Jetzt allerdings als Zivilist wieder, als Oppositionelle sozusagen, hat er sich ein bisschen in die Nessel gesetzt, indem er die Neuwahlen fordert und auch sonst
mit seiner Regierung.
Das geht irgendwie nicht und das ist auch bei der Bevölkerung ist das unpopulär und ich glaube, er ist sehr populär gewesen bei der Entlassung und durch seine Äußerungen, zum Teil auch unbedachte Äußerungen, hat er sich so ein bisschen ins Abseits manövriert.
Ich rede mit dem Korpel, ich will noch ein bisschen mehr wissen über die Kriegsführung, was sich wirklich verändert hat, rein technologisch, müssen wir über das noch reden. Was ist der nächste Musiktitel?
You in the Sky for the Waterboys.
Wir reden über den Krieg und nicht nur einen theoretischen Krieg, sondern einen echten Krieg, der stattfindet. Der General Petraeus, eigentlich der bekannteste amerikanische General, hat gesagt, wir müssen jetzt lernen von den Ukrainern. Wie wir es machen, das ist veraltet. Die haben das checken, die sind an der Spitze und die Technologie, die die einsetzen und entwickeln, ist unserer voraus. Wie ist das möglich gewesen? In einem Land, wo sogar noch eben Korruption herrscht?
Ich habe es schon erwähnt. Wenn man am Leben bedroht ist, muss man kreativ werden. Und das kann halt eine Schweiz oder Deutschland oder Länder im Frieden können das nicht. Da geht es eben auch um Rüstungsaufträge, da geht es um eine traditionelle Rüstungsindustrie, die nicht interessiert ist, Drohnen für 500 Euro herzustellen, sondern Panzer, die 15-20 Millionen kosten. Panzer, wo man heute nicht weiss, ob die überhaupt eine Zukunft haben. Ich wollte nicht sagen, sie haben keine Zukunft mehr.
Aber eben, weil sie einfach zerstört werden von Drohnen.
Ja, also ich habe einen guten Freund von mir, der wirklich dort im Donbass kämpft. der fährt Leopard-Panzer. Und die haben jetzt einen nach dem anderen verloren. Und ich frage dann immer, wie viele Drohnen hat es gebraucht. Also die letzte sind 23 so Quadcopter gewesen und 3 Landsat-Drohnen, also so Flügeldrohnen, grosse Reichweite, teuer. Also fast 30 Drohnen für einen Panzer. Aber wenn ein Panzer mal entdeckt ist, dann kommen Drohnen, bis das Ding kaputt ist. Und dann hat man die Videos gezeigt.
Und die Leute sind rausgekommen, oder?
Ja. Also mittlerweile haben die Ukrainer haben da schon ein bisschen Übung. Also sie merken,
wenn brauchen die überhaupt, gehen die mit den Leopard Nordpfund?
Kaum. Also die sind mehr fahrende Artillerie. Was man immer noch braucht, auf beiden Seiten sind Schützenpanzer. Also
um Leute
zu transportieren an die Front und auch Verwundete zurück.
Aber was ja irgendwie eine Entwicklung ist, die immer mehr irgendwie im Vordergrund kommt, dass man gar keine Leute mehr schickt, sondern irgendwelche Roboter. Wie ist denn das?
Das nimmt auch zu, also vor allem eben für die Versorgung und Evakuation von Verwundeten.
Aber
es gibt
auch
immer mehr Kampf. Ja, das gibt es auch immer mehr.
Ja.
Das ist, ja. Also die Ukrainer haben einen Personalmangel, ähnlich wie die Russen. Und dann stellen sie halt so einen Kampfroboter irgendjemanden an, wo sie keine Leute haben. Und der kann dann halt auch der kann kaputt gehen und von Drohnen getroffen werden. Und dann gibt es halt einen neuen. Das ist besser, als einen Menschen zu verlieren.
Und ist das etwas, wo du sagst, das wird im Vordergrund kommen, dass man den Einsatz von Robotern hat statt Soldaten?
Also ich glaube nicht, dass Soldaten ganz ersetzt werden, aber sie werden ergänzt durch Roboter und es wird weniger Infanteristen brauchen. Es wird immer noch Infanterie brauchen, weil allein mit Robotern kann man nicht eine Stadt erobern, kann man nicht Gebäude ausräuchern. Also das ist ein Zusammenspiel. Aber es ist ganz klar, dass wir noch keine Ahnung haben von der Rolle, die Roboter in 1, 2, 5 Jahren werden haben.
Europäer wollen ja die Ukraine weiter unterstützen. Gerade letzte Woche der Andy Burnham, der neue Premier aus England, ist gekommen und hat gesagt, man will das System, das technologische System Scalp, zusammen mit den Ukrainern weiterentwickeln. Von den Amerikanern kommt nichts oder kommt noch etwas, weil die Europäer haben gesagt, sie dürfen in Amerika einkaufen. Donald Trump will das Business daraus machen. Gibt es denn jetzt noch amerikanische Waffen, die in die Ukraine kommen?
Also ich glaube schon, dass die Europäer immer noch Sachen kaufen, aber wenn die Waffen sind relativ teuer. Ich glaube, es gibt einen Aufschlag. Der Trump verlangt mehr Geld dafür. Und für fast alle amerikanischen Waffen gibt es mittlerweile Konkurrenzprodukte, sogar für den Patriot. Die Ukrainer produzieren sehr vieles sehr viel günstiger, zum Teil eben auch in Europa, nicht nur mehr in der Ukraine. Also da sehe ich ein bisschen schwarz für traditionelle Rüstungsunternehmen, die halt einfach Panzer, Artillerie und solche Sachen herstellen, weil wir nicht sicher sind, dass wir das in der Zukunft noch im gleichen Ausmaß brauchen wie früher.
Eben, die Ukrainer entwickeln Waffen in no time, wo man irgendwie fast nicht glauben kann. Zum Beispiel Flamingo ist plötzlich mal präsentiert worden. Es gab eine Mittelstreckenrakete, 500 Kilometer weit oder sogar noch weiter, wo man im russischen Hinterland richtig Raffinerien und Industrie kann treffen, oder?
Ja, Flamingo ist nicht ein technologisches Wunderwerk. Oder? Das ist eigentlich so wie die deutsche V1 im Zweiten Weltkrieg. Es ist ein Marschflugkörper, hat eine Flugzeugdüse von einem tschechischen Trainingsflugzeug. Die hat man, also das ist ein bisschen Gebastel. Und am Anfang ist es ein Misserfolg gewesen. Also die Flamingo hat nicht Konturenflug können machen, also sich schön im Gelände anpassen, weil wahrscheinlich die Ukrainer nicht die guten digitalen Karten haben von Russland. Und mittlerweile haben sie das offenbar und jetzt fliegt die Flamingo fast schon so gut wie ein Tomahawk oder ein Taurus aus Deutschland.
Das sind die wirklich Spitzenprodukte in dieser Kategorie, oder?
Genau, aber auch alt. Also man muss einfach auch sehen, also
Tomahawk.
Sie haben
unbedingt Tomahawk gewählt. Ja. Der Zelensky hat immer gesagt, ich will Tomahawk. Und der Trump hat mal gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, nein. Wieder ja, wieder nein. Und jetzt machen sie es irgendwie selber.
Das ist die Folge von dieser zauderhaften Haltung, auch von den Europäern, nicht nur von den Amerikanern. Wenn es die nicht liefern, dann muss es halt die Ukraine selber machen. Und dann gibt es auch keine Restriktionen mehr. Oder vorher hat man immer gesagt, ja, aber das dürfen nicht angreifen und jenes dürfen nicht machen damit, mit unseren Waffen. Und jetzt machen die Ukraine ihre Sachen selber. Und sind autonom. Auch bei diesen britischen Produkten, bei diesen Scalp, die du vorher erwähnt hast, da hat man das jetzt so gemacht, dass man keine amerikanischen Bauteile mehr braucht. Und damit können die Amerikaner nicht mehr mitreden beim Export und beim Einsatz. Und das führt dazu, dass die westlichen Unterstützer abgesehen von der Finanzhilfe, immer irrelevanter werden.
Und die Ukraine werden immer wichtiger. Im Irankrieg, vor allem in den Golfstaaten, sind sie ja eingesetzt worden. Das muss ja irgendwie für das Selbstbewusstsein von der Ukraine unglaublich gut gewesen, dass man sie jetzt braucht, weil offenbar die Amerikaner mit ihren Abwehrraketen oder ihrem Abwehrsystem das Ganze nicht geschafft haben.
Ja, und das ist vor allem viel zu teuer. Also das ist ein riesen Moralboost gesehen für die Ukrainer, dass man ihr Know-how, ihr Wissen plötzlich braucht. Also häufig sind Piloten von diesen Abwehrdrohnen, die sitzen dann in der Ukraine, die haben irgendeine Besatzung auf der arabischen Halbinsel, wo die aufstellt und mit dem Radar schaut, was kommt. Und pilotiert werden die dann, je nachdem, aus der Ukraine alles über Starlink, über Satellitenverbindungen.
Haben denn die Russen auch jetzt etwas Ähnliches wie Starlink? Haben wir auch mal gehört?
Nein, haben sie nicht, aber sie versuchen, sie schiessen Satelliten ins All, aber da braucht es ja hunderte von Satelliten, die kreisen ja um die Erde. Und jetzt haben ihnen die Ukrainer das Raumfahrtzentrum angegriffen. Man weiss nicht genau, wie viel davon zerstört ist, aber wahrscheinlich wird es jetzt schwieriger für die Russen, Satelliten ins All zu schicken, oder sie müssen die Chinesen bitten oder die Nordkoreaner, das für sie zu machen.
Das Ganze hat natürlich eben eine politische, weltpolitische Dimension. Man redet in Europa von einem hybriden Krieg, der kommt von Russland gegen Rumänien, gegen Polen. Drohnen, die man gefunden hat am Flugplatz in Leipzig. Und Russland testet offenbar die Reaktion auf diese Sachen und plant wahrscheinlich einen Angriff auf Europa. Wie siehst du das, was da irgendwie köchelt wird in Moskau gegen Europa?
Also, ich glaube nicht, dass das Erfolg wird haben. Ich glaube im Gegenteil, wenn der Putin wirklich die Dummheit begeht, irgendeinen NATO-Staat anzugreifen, kann das schon sein, dass er dann vielleicht gewisse Erfolge hat und gewisse Einknicken. Aber insgesamt wird das Bewusstsein in Europa, dass es jetzt ernst wird, wird das stärken. Und Demokratie, wenn sie sich einmal dazu entscheiden, aufzurüsten und allenfalls den Notfalls, also auch Krieg zu führen, dann sind sie einfach stärker. Ich meine, in Europa sind rund 500 Millionen. Das ist mehr wie dreimal so viel wie Russland hat. Die Wirtschaft ist schon 20 Mal grösser wie die von Russland. Also wenn Europa aufwacht und bereit ist, also auch wenn nur ein Teil von Europa bereit ist zu kämpfen, mit den Waffen, die Europa hat, dann hat Russland ja nicht einen Hauch von einer Chance. Also es wäre eine riesen Dummheit von Putin, das zu machen.
Aber NATO lebt ja vor allem durch Artikel 5. Ein Angriff auf ein Land ist ein Angriff auf alle. Und man hat das Gefühl, für den Trump gilt das nicht. Und damit ist die NATO faktisch tot, oder?
Das ist auch der Grund, warum sich der Putin das überlegt. Er glaubt, dass die NATO schwach ist. Und natürlich sind Amerikaner jetzt ein unzuverlässiger Kanton quasi. Aber auch Europa allein ist genügend stark, um Russland ernste Probleme zu machen. Also, wäre Krieg, dann wäre die Ostsee zu für russische Erdölexport. Die Ukraine macht das Schwarze Meer zu, die Europäer die Ostsee. Also, ich weiss nicht, wie Russland das ökonomisch möchte überleben. Abgesehen davon hat Europa sehr viele Fernwaffen, also unter anderem Polen. Und Polen werden sicher kämpfen. Und die werden alles, was in Kaliningrad ist, alles, was russische Stützpunkt, würden die mit ihren Raketen, Marschflugkörper zerstören. Das würde so viel Schaden anrichten bei Russland, wo gleichzeitig noch einen Krieg in der Ukraine führen muss. Das wäre einfach Wahnsinn.
Was hat eigentlich der Irankrieg für einen Einfluss auf die Situation in der Ukraine bis jetzt gehabt?
Er hat den Fokus von Trump auf den Nahen Osten verlagert. Das hat gute Seite, weil er in der Ukraine nicht so viele dumme Sachen machen kann, wie bisher. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass eben das Problem ist, dass es keine Patriots mehr gibt, dass die Ukrainer nicht mehr in dieser Richtung bekommen, weil die Amerikaner so blöd gewesen sind, ihre ganze Munition im Iran zu verschießen, also mit Millionen teuren Raketen auf Drohnen zu schiessen, die $50,000 kosten. Mhm. Und das hat man alles vorausgesehen. Das haben die Ukrainer schon längstens begriffen, aber die Amerikaner in ihrer Arroganz haben das Gefühl gehabt, Sie sind einfach viel stärker
und alle so, we have the best army in the world und wir sind unbesiegbar. Du hast ja dort auch ein bisschen wollen, vor Ort, du bist glaube ich in Irak gegangen und hast geschaut, ob dann die Kurden von Norden würden einfallen in Iran. Das ist ein Szenario gewesen, wo auch glaube ich die Israeli unbedingt haben wollen. Ist nicht passiert. Im Nachhinein ist das ein Fehler gewesen, dass das nicht passiert ist. Hätte man eine Chance gehabt, das iranische System und die Mullahs zu destabilisieren.
Also ich würde es so sagen, dadurch, dass man sich dann am Schluss nur noch auf Luftangriff verloren hat, hat man aufgegeben. Also man kann einen Krieg so nicht gewinnen, das wissen alle. Also es hat irgendwelche Bodentruppen gebraucht und die einzigen, die organisiert waren und die bereit gewesen wären, wären die Kurden gewesen.
Wären bereit gewesen?
Ja.
Aber, die haben das wollen machen, aber der Trump
hat das gemacht mit Unterstützung. Aber der Trump hat ja schon im Januar hat er die Kurden in Syrien verraten. Dann hat er auf den Erdogan gehört, der natürlich nicht will, dass die Kurden plötzlich im Iran erstarken. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass mit der Luftunterstützung der Israelis und den Amerikanern die Kurden im Westen des Iran befreite Gebiete hätten können schaffen. Und von diesen befreiten Gebieten aus, dort hätte man dann andere iranische Oppositionsgruppen können trainieren, mit Waffen versorgen. Das wäre so ein Sprungbrett gewesen, um die Mullahs wirklich in Gefahr zu bringen. Ob das dann den gewünschten Effekt hat, sei dahingestellt. Aber dadurch, dass man die einzige Option, die man hatte, den Krieg zu gewinnen, einfach aus Dummheit hat fallen lassen, hat man den Krieg eigentlich verloren. Und man muss einfach noch dazu sagen, die USA haben in Afghanistan verloren, im Irak verloren und jetzt wahrscheinlich noch
in Vietnam.
Ja, gut, das ist schon länger her.
Ja, aber es ist
die Supermacht USA ist nicht unbesiegbar.
Nein, die Kleinen gewinnen gegen die Grossen. So scheint es doch im Moment. Offenbar sind sie beweglicher, die Ukrainer sind beweglicher, aber auch die Iraner sind beweglicher, so wie sie angegriffen haben, die Golfstaaten und die Amerikaner haben nichts dagegen können machen. Und eben an anderen Orten hat man das Gefühl, dass die grossen Mächte, Amerika oder Russland denen unterlegen sind?
Ich würde das nicht generalisieren. Ich bin nicht sicher, ob der Iran so Bestand wird haben, das Regime.
Aber bisher haben sie das genutzt, was sie hatten. Weil sie 47 Jahre weiss man, sie werden die Straße von Hormuz schliessen, wenn sie angegriffen werden. Und sie haben es gemacht. Und die Amerikaner sind nicht in der Lage gewesen, das zu verhindern.
Also jetzt ist es wieder teilweise offen. Also jetzt schaffen es die Amerikaner immer doch jeden Tag ein paar Millionen
Barrel. Ja, aber das kann keine Lösung sein.
Aber es ist eine Verbesserung jetzt aus der
Sicht. Ja, aber sie wollen freie Schifffahrt
haben. Ja, das wird nicht funktionieren.
Ja, das ist das Ziel. Wenn schon, oder? Also das erste Ziel. Die anderen sind noch viel grösser. Keine Atomwaffen, keine Missiles.
Wir dürfen aber nicht vergessen, der Pete Hexet, der amerikanische Minister of War,
ja.
Es ist auch so ein Dummkopf in der Regierung. Also der Trump ist ja nicht der Einzige. Der hat natürlich die besten Generäle rausgeschmissen.
Unglaublich.
Und
die Hälfte von seinem ganzen Generalstab.
Und das Resultat ist, dass man den Krieg verliert. Weil jetzt hat man nur noch so Ja-Sager, wo dann halt, wenn Trump sagt, ja, wir müssen die bombardieren und das machen und jenes machen. Ich meine, wenn Politiker Krieg führen, dann verliert man den Krieg. Das ist in der Ukraine auch so. Wenn der Zelensky sich einmischt, dann kommt es nicht gut. Man muss gute Generäle haben und man muss die auch machen lassen.
Also, du bist optimistisch. Gehen wir noch mal rasch zurück auf die Ukraine. Du bist optimistisch im Moment, militärisch. Aber was glaubst du, wie lange wird der Krieg noch dauern? Weil, wenn man zurückdenken würde, am 24. Februar 2022, wer hätte gedacht, dass man da jetzt Anfang September 26 noch mitten in dem Krieg ist. Das ist ja länger als eigentlich der Zweite Weltkrieg schon bald.
Ja, ich habe damals schon vor Jahren geredet, wo der Krieg dauern wird. Jetzt bin ich ein bisschen optimistischer, wobei man nicht weiss, was der Putin im Herbst machen wird, wie der nächste Winter wird sein. Also es gibt viele Unwägbarkeiten, aber ich würde sagen, der Krieg dauert noch vielleicht 2 Jahre, vielleicht auch noch nur 1 Jahr, weil ich bin nicht sicher,
ob Russland
wird verlieren.
Und was heisst, Russland verliert? Was wäre das?
Also Russland kann seine Ziele nicht erreichen. Das ist das Gleiche wie die USA gegen Iran. Also sie können ihre Ziele nicht erreichen, das heisst, sie haben verloren.
Das heisst aber, sie müssen eventuell sich beschränken auf den Donbass und Krim und so. Und das ist dann irgendwie so wieder ein eingefrorener Konflikt, oder was?
Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, wirtschaftlich haben sie die Krim schon verloren. Die ist zwar noch russisch besetzt, aber die ist total abhängig von der Ukraine. Wasserversorgung, alles während der Sowjetzeit ist ja von der Ukraine gekommen. Und das war auch der Grund, warum man damals die Krim der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik zugeschlagen hat und nicht der russischen. Und von daher glaube ich eben nicht, dass die Russen die Gebiete alle können halten, die sie jetzt haben. Ich glaube, da wird es Veränderungen geben.
Also, zum Schluss von dieser Sendung noch etwas ganz anderes. Du hast ja recherchiert in der Schweiz über Extremismus. In der Schweiz wollen wir auch noch ein bisschen etwas dazu hören. Was ist der nächste Titel?
Waiting Around to Die von der Be Good Tonyas.
Also, wir haben nur noch wenige Minuten Zeit. Du hast geschrieben und recherchiert, und das seit Jahren, über Extremisten in der Schweiz, viel über Islamisten auch schon. Seit Jahren hast du Recherchen gemacht. Wie beurteilst du die Situation in der Schweiz? Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten?
Also die rechtsextreme Bewegung ist die zahlenmässig wahrscheinlich kleinste, ein paar Tausend maximal. Die islamistische ist vielleicht auch ein paar Tausend, aber dort hat es in meinen Augen mehr instabile Leute, die auch sich Gewalt vorstellen können. Natürlich können das Neonazis auch, die sind auch oft bewaffnet, aber das ist in der Schweiz auch bei den Rechten sehr unpopulär, Gewalt anzuwenden. Und bei den Linksextremen, das ist die mit Abstand grösste Gruppe. Die ist natürlich, wie die anderen auch, heterogen. Dort gibt es viele Gewaltbereite, aber da geht es weniger darum, dass die einen Terroranschlag machen auf Menschen, sondern die machen vielleicht, sprengen die Hochspannungsmast oder Brandanschläge. Da gibt es ja zum Teil auch die aggressiven Veganer, oder, die es auf Metzgereien und Schlachthöfen abgesehen haben. Also ich halte das Gewaltpotenzial von denen, weil sie eben zahlenmässig so stark sind und von Teilen von den Medien hofiert werden, auch von Politikern hofiert werden. Ich glaube, dass das eine relativ grosse Gefahr ist, aber nicht eine Terrorgefahr wie im Sinn von den Islamisten.
Als Islamisten schaust du als die gefährlichsten an für die Schweiz?
Ja, man sieht das ja auch. Also wenn man schaut, was hat es für Terroranschläge gegeben in den letzten Jahren, sind ja nur islamistische gesehen in der Schweiz.
Und sind die dann gut überwacht? Hast du das Gefühl, man hat das im Griff?
Nein, das hat man überhaupt nicht im Griff. Unser Nachrichtendienst ist so schwach wie noch nie. Zwei unfähige Chefs. Also jetzt ist der zweite unfähig an der Macht. Alle Führungsleute müssen sich neu bewerben, schon zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren. Also der ist nicht handlungsfähig. Und das sieht man eben auch, gerade wenn man die Islamisten anschaut, die sind eben nicht übermacht, die machen, was sie wollen, sind zum Teil richtig arrogant und frech und machen auf TikTok Werbung für den Islamischen Staat und niemand macht etwas dagegen.
Und gibt es denn da ganz klaren ausländischen Einfluss auf das?
Ich würde sagen, bei den Muslimbrüdern, ja, das ist nicht islamischer Staat und solche Sachen, aber das sind auch Extreme. Und aus der Muslimbruderschaft sind eigentlich alle islamistischen Terrorbewegungen entstanden. Die Muslimbrüder, die kriegen Unterstützung vom Ausland, zum Teil von den Türken, Katar hat zumindest früher noch geholfen. Und die sind zum Teil auch Unternehmer, die haben Geld, die können das zum Teil auch selber finanzieren. Und die sind natürlich auch Aktivisten in der Palästinenser-Bewegung.
Aber jetzt weiss man, dass ja Russland eben als Teil von der hybriden Kriegsführung auch solche Gruppen unterstützt. Hast du das auch können feststellen in der Schweiz?
Also das vermutet man, aber wirkliche Beweise gibt's nicht im Moment. Also Russland und auch China, zum Teil auch Iran, unterstützen alle möglichen Gruppen, die spalten, die Chaos sehen. Das können Islamisten sein, das können Linksextreme, aber auch Rechtsextreme. Bei den Rechtsextremen weiss man es eigentlich noch am besten. Also das Rassemblement National in Frankreich hat Bankkredit aus Russland bekommen. Man muss annehmen, dass die AfD, ich meine, das ist ja so eine Putin-Partei geworden, dass die auch Unterstützung bekommen. Und sicher gibt es auch in der Schweiz rechte Gruppen, die über irgendwelche Wege Geld aus Russland, aus Ungarn, früher unter dem Orban, oder auch von den Chinesen oder von den Iranern bekommen.
Also in der Schweiz haben wir ja Diskussionen im Moment über Neutralitätsinitiativen. Russland hat sich ganz klar formuliert. Frau Sacharowa hat gesagt, das ist gut, wenn das angenommen wird. Also es hilft an Putin. Wenn die das so sagen, dann muss man annehmen, dass sie auch etwas machen, oder ist das eher kontraproduktiv?
Ich glaube, die verstehen nicht, wie unsere Demokratie funktioniert. Also ich glaube, so etwas Dummes zu machen, wie sich öffentlich in einen Abstimmungskampf in der Schweiz einzumischen, das ist wirklich selten dumm. Und ich glaube, das wird auch ein wichtiger Grund sein, warum die Initiative keine Chance hat.
Also, aber wenn du jetzt das anschaust, du kennst eben so viele Kriegsgebiete, die Schweiz, die eben so einen Artikel in der Verfassung soll haben, was sagst du da dazu? Immerwährende und bewaffnete Neutralität. Wie würde man die verteidigen unter den Bedingungen, die dann würden herrschen?
Also in der heutigen Welt, im heutigen Europa, ergibt das überhaupt keinen Sinn. Die Neutralität hat im Ersten, im Zweiten Weltkrieg Sinn ergeben, wo die kriegführenden Mächte rund um die Schweiz gewesen sind. Und die haben sich Köpfe eingeschlagen und dann, dort hat die Schweiz müssen neutral sein, weil sonst hätten sie das Schweizer Territorium benutzt, so wie sie das belgische Territorium, das holländische Territorium gebraucht haben, um Frankreich anzugreifen, oder? Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg haben das die Deutschen gemacht. Wäre natürlich auch die Variante gewesen, durch die Schweiz zu gehen, und darum hat die Schweiz müssen neutral sein und bewaffnet. Das hat damals Sinn ergeben. Aber die heutige Situation ist doch eine ganz andere. Der Find hockt in Russland.
Aber wie ist jetzt das? Der Find hockt in Russland. Haben die Ukrainer dann einen Fehler gemacht 1994, wo sie ihre Atomwaffen an die Sowjetunion abgegeben haben?
Natürlich. Aber der grosse Fehler...
Sind sie dann nicht faktisch eben neutral? Man hat, glaube ich, Souveränität akzeptiert. Sie werden nie angegriffen, bis sie angegriffen worden sind.
Sie sind bis 2014 neutral gewesen und das hat ihnen nichts genützt. Und dass sie die Atomwaffen abgegeben haben, war ein riesen Fehler gewesen. Aber das ist auf Druck vom Westen passiert. Merkel, die Amerikaner, der Macron, alle haben Druck gemacht, weil man Angst hatte, dass die Atomwaffen in die falschen Hände geraten. Und dann hat man sie den Russen gegeben und hat sie wirklich in die falschen Hände gegeben.
Also, das ist ja hochspannend, faszinierend, was du uns alles da erzählt hast, damit wir uns ein bisschen mehr orientieren können in dieser wirklich sehr komplexen Situation, in der wir uns befinden. Danke vielmals, Kurt. Letzter Titel.
Shine on you for the Duke and the King.
Das ist der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt. Heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Shine on you, ooh.
Show von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Nicht verpassen. Ab Mitte September startet. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.